Lukas Vogelsang schreibt zu jeder Folge Antexttexte. Und weil diese Texte so besonders sind, haben wir uns überlegt, dass sie nicht nur von einigen gelesen, sondern auch von allen gehört werden sollen. Deshalb ab sofort und immer vorab, vor jeder Folge Fußball MML, der Antexttext von Lukas Vogelsang. Finale Doham. Große Ereignisse werfen ihre Flutlichtschatten voraus, doch weil vor dem Pokal immer auch nach dem Finale ist und die Champions League längst ihre eigenen Gesetze hat, sprechen wir heute natürlich erst einmal über die Sonntagsszenen aus Lissabon, wo sich junge Männer im Konfettiregen erst Edelmetallvasen über den Kopf gestülpt und später noch eine Trommel vor den Bauch geschnallt haben, als wäre zumindest in Portugal schon Karneval. Das ganz große Henkel-Potpourri der Club-Europameister, die erst über den Kontinent gewalzt sind, um dann auf Trippelschritten auch das Finale hinter sich zu bringen. Ein Eiertanz, wie ihn sich nicht mal Oliver Kahn besser hätte ausdenken können. Die Luft an diesem Abend, sie schmeckte nach Testosteron und nach Tränen, nach Taumel und Trauer. Mit etwas Abstand aber muss man sich auch nochmal die Umstände auf der pelzigen Zunge zergehen lassen. Knospe es, was es wolle, denn dort bleibt ein Geschmäckle, weil auch Blutgeld Tore schießt und weil es nur ein bisschen Katar nicht geben kann. So klopfen wir den Bayern auf die breiten Schultern und versuchen gleichzeitig, sie noch am Ärmel zu erwischen, die Dialektik als Grätsche, mit der wir über den Boden der Tatsachen rutschen, über die Asche der Scheichs, immer nah an der Schmerzgrenze. Am Ende, hinten raus also, machen wir es nochmal ganz anders als die Bayern und verteilen Geschenke aus der Vergangenheit und aus dem Westen. Denn wo wir sind, ist immer unten. Viel Spaß!
Du weißt, dass du für diesen Anruf 18 Jahre alt sein musst. Wenn du jünger bist als 18, lege bitte auf.
Jetzt kommst du rein, Micky?
Ja. Wie ihr sitzt wie in dieser Kotzkammer bei so Bruderschaften irgendwie da, bei diesen schlagenden Verbindungen. Da gibt's ja auch mal diesen einen Raum, wo die dann einfach so viel trinken und der dann irgendwie so kniehoch irgendwann mit Kotze gefüllt ist. Und so sitzt ihr hier, als hätten wir das heute vor uns.
Und du kommst rein mit Schmiss.
Mit Schmiss, ja. Genau. Mit Schmiss. Mit Schiss komme ich hier rein, was da wohl wieder eine Stunde für einen Käse fast.
Also man muss ganz kurz mal erzählen.
Ja.
Mike hat sich sehr beeilt, er war noch heute früh bei der Pediküre oder beim Waxing. Ja. Und ist extra du bist durch ganz Hamburg gefahren, um anderthalb Stunden früher hier zu sein. Und jetzt hat Micky dich noch mal eine halbe Stunde warten lassen, weil er noch seinen Titel verteidigen musste als Rocco Siffredi der Abstuhlung.
Richtig, genau. Also Mike war bei der Pediküre und ich als Kulturredakteur, ich war gerade noch bei der Walküre. noch genossen.
Ach. Ist dir da auch Angela Merkel in dem immer gleichen Kleid entgegengekommen?
Selbstverständlich.
Ja, wunderbar.
Ja, mein lieber Herr Vogel sagt, ich habe gerade noch als ehemaliger Trainer von Werder Bremen habe ich gerade noch die Walküre genossen. War wunderbar, erinnerte mich an die tolle Zeit, in der ich unter anderem noch den späten Manfred Burgsmüller sehen konnte, der so ein paar schöne Arien gesungen hat. Es war toll. Das war übrigens Otto Rehagel. Ich war Otto Rehagel.
Das ist wie bei der Sendung mit der Maus jetzt. Und das war Otto Rehagel.
Das ist doch meine Lieblings, das ist mal meine absolute Lieblings, sind meine absoluten Lieblings-Radio-Comedies, wenn man die nicht so richtig gut erkennen kann und die dann ja immer wie in dieser einen Radio-Comedy, die ich irgendwo gehört habe, dann immer die nochmal anspricht. Jerome Boateng, was sagst du denn dazu?
Ja, ich wollte mal sagen, das ist ja schön, dass wir jetzt auch die Champions League gewonnen haben.
Und Thomas Müller, was singst du denn da die ganze Zeit?
Ich versuche die The Zone-Zuschauer zu catchen, die beim Champions-League-Finale ab der 80. Minute, es wird ja Sound untergespielt, weil keine Leute im Stadion sind.
Richtig,
ja,
richtig.
Und ich habe gehört, bei The Zone lief ab der 80. Minute durchgehend, oh, wie ist das schön.
Ach, wirklich?
Oh, und ich dachte, ich lege das einfach so unter deinen Monolog drunter, damit wir auch so ein bisschen, ne, für die Mover und Shaker quasi so ein bisschen.
Aber die 80. Minute, das war ungefähr die Zeit, wo Katrin Müller-Hohenstein sich schon in München auf den, auf den Mittelstreifen gestellt hat, um Fans abzuwehren.
Genau, die meisten wollten nur zum McDrive.
Die wussten gar nicht, dass das Champions League Finale ist. Aber das mit diesen Fangesängen, ich muss ja zugeben, es ist jetzt auch nicht die neueste Erfindung, das haben wir schon seit ein paar Wochen, aber ich habe wieder festgestellt, als ich jetzt proaktiv dann auch mal das Spiel geguckt habe, dass das für mich schon funktioniert. Also dieser Fan, das ist ja wahrscheinlich DJ John Munich, der da ja als Sound-DJ die Geräusche da einspielt.
Richtig.
Und für mich funktioniert das schon. Also da kommt natürlich schon ein anderes Gefühl auf, als wenn du da nur jetzt irgendwie ein paar Schreie hörst und Hall. Und wenn man ehrlich ist, also wenn uns doch seit Jahren vorgegaukelt wird, dass der Fußball für die Fans sei, dann können sie uns auch vorspielen, dass es mit den Fans sei. Dann ist es doch letzten Endes auch schon scheißegal, oder? Aber,
naja, hast meine du wieder einen sozialkritischen
Drift-Typ. Ja, ich bin so ein sozialkritischer.
Meine Tonspur war ja Bela Reti, wo ich mir auch gedacht habe, Mensch,
musstest das du war ZDF
schon
gucken.
Ich habe ZDF geschaut und es war immerhin schon der Mann, der uns das EM-Endspiel 96 nahegebracht hat, das Golden Goal von Bierhoff.
Ja.
Also ich höre den jetzt über 25 Jahre und er ist immer noch da, das hat mich gewundert. Und das Geile ist, er wusste aber auch genauso viel Spielernamen noch, wie ich zusammenbekommen würde aus der tschechischen Elf, aus dem Finale 96.
Ja, ich hab mich auch über den Kommentator aufgeregt, was er da teilweise für einen Blödsinn erzählt hat, dass er mit dem Spiel überhaupt nichts zu tun hat. Und dann ist erst mal aufgefallen, ich habe Promi Big Brother geguckt mit deiner Hand.
Aber es ist witzig, ich habe lustigerweise, ja, also ich habe Sky geguckt und dann hat irgendjemand, mit dem ich zusammengeguckt habe, gefragt, wer wohl im ZDF kommentiert und dann sagt jemand anderes Bela Reti und dann sag ich noch, nein, das machen die nicht. Das war jetzt mal vorbei.
Sag mal, was macht denn da im ZDF mit den Namen von den Spielern? Ja, der Reti.
Das ist schön. So, Leute. Aber dass du dich da jetzt auch, dass du ausgerechnet da jetzt sagst, das ist vorbei, dass du versuchst, jemanden in die Rente zu schicken, der gerade mal 2 Jahre älter ist als du.
So, aber pass auf, wir fangen heute mal anders an. Wir sind ja mal wieder alle zusammen im Studio.
Genau.
Das heißt, ich stelle heute mal Mike Nöcker vor.
Dann muss ich doch erst die Musik loslassen.
Ach so, stimmt, so ist ja das. Ich bringe das immer durcheinander, wenn ich hier bin.
Ja.
Vergessen Sie alles, was Sie bisher gehört haben.
Seid ihr bereit?
Ja.
Ja? Dann Musik bitte.
Es grenzt an Wettbewerbsverzerrung, dass er Teil dieses Podcasts ist, aber er hat rechtzeitig zur Topform zurückgefunden. Hier ist Mike Nöcker.
Wow.
Ja. Und hier ist das Unseriöseste aus Berlin seit der Berliner Bausenatorin Lukas Vogelsang. Das ist ja so ein bisschen, da muss man schon sich so.
Ich habe lustigerweise heute eine Anmoderation geträumt. Ich habe heute Nacht eine Anmoderation für dich geträumt.
Okay, da bin ich jetzt auch mal gespannt.
Aber komm, ich hab sie vergessen.
Also, ich habe eine Anmoderation geträumt.
Und ich weiß, das ist irgendwas, ich wollte anfangen mit liebe Wrestling-Freunde. Und
ist das REM-Phasendemenz?
Ja, möglicherweise.
Liebe Wrestling-Freunde, da ist ja alles drin hier. Da ist ja ein Stück Macho-Man.
Und ich weiß auch, dass es irgendwas mit dem Undertaker zu tun gehabt hat. Aber ich habe den Zusammenhang wirklich total vergessen. Schade eigentlich.
Hatten Sie auch diesen hintergründigen Traum mit dem brennenden Anzug?
Dürfen wir an dieser Stelle bitte noch den Mann vorstellen, der direkt aus dem Stange wird.
Bitte,
Freunde.
Ja.
Herzlich willkommen, hier ist Micky Beisenherz.
Ich grüße ganz herzlich. Stimmt, ich habe auch noch eine Promi-Beobachtung gemacht im Stanglwirt. Da war nämlich von Augsburg, wie heißt der, ist das ein Niederlechner, ist er nicht? Wie heißt denn der andere da? Der
Niederlechner ist der aussieht wie meine Action-Man-Figur.
Genau, aber ist der von Max Augsburg, ne?
Ja, Niederlechner ist der Mittelstürmer von Max.
Ja,
von Augsburg.
Max. Ja, dann war es Niederlechner, genau, ja. Niederlechner. Ja.
Naja,
ja,
so dieses, das Kind.
Genau, das Kind. Genau,
Rainier Wolfcastle.
Der war da, so solche Leute sind da. Ja.
Verrückt.
Ja, toll, ne? Aber es ist jetzt auch von absoluten...
Ist der Stange etwa die Augsburger Poppenkiste?
Der war mit Frau da.
Also. Lass uns reden über die größte Pokalsensation in diesem Jahr. Unfassbare Dinge, unfassbare Szenen haben sich abgespielt. In Düren. Sie spielen jetzt gegen die Bayern in der ersten Runde im DFB-Pokal.
Toll.
Ja.
Ja.
Wusstest du das eigentlich, Micky?
Nee, wusste ich nicht. Ich weiß nur, Düren kenne ich nur daher, dass es, glaube ich, ist nicht an der belgischen Grenze, ne?
Vor allen Dingen, vielleicht kann man das ja schon mal so als Teaser sozusagen loswerden. Die Volkswagen Tailgate Tour kommt natürlich zurück zur ersten Runde DFB-Pokal.
Ja.
Und wir wollen eigentlich nach Düren fahren, um natürlich irgendwie mal vorbeizuschauen, wie denn so das große Spiel gegen die zukünftigen Weltpokalsieger auch dann stattfindet und wie es so läuft und so weiter und so fort. Und dann haben wir gelesen, beziehungsweise ich bin aufgeschreckt, weil Lukas mir eine Nachricht zukommen ließ, dass sie das Heimrecht tauschen wollen.
Ach was.
Und möglicherweise dann in der Allianz Arena spielen wollen.
Weil in Düren nicht so viele Zuschauer ins Stadion passen.
Das ist auch gut.
Ich habe noch keine
Ahnung. Ja, gut, ja, wobei. Also bitte unterlassen Sie das. Unterlassen Sie
genau.
das. Ja. Sie begehen eine fußballerische Straftat.
Ja, aber im Sinne des Infektionsschutzes macht das natürlich tatsächlich Sinn.
Klar.
Du kannst halt in dein Dürener Stadion nicht so viele Leute reinlassen, aber wenn.
Ist doch eh ein Geisterspiel.
Wie viele, ja. Ach so, stimmt, du hast recht.
Aber in Düren
ja,
passen nicht mal viele Geister rein, das ist das.
Ja, wobei, das, also Stand jetzt ist es ein Geisterspiel, aber du weißt natürlich nicht, wie sich das entwickelt. Ja,
wenn
das
Armin Laschet um die Ecke kommt.
Wenn Armin Laschet um die Ecke kommt, ja, Armin Laschet würde natürlich sagen, du kannst ja doch auch 100.000 reinlassen, das ist doch kein Thema. Aber es kann ja tatsächlich sein, dass wie viele Fans hat so ein Verein wie Düren, ich weiß es nicht, insgesamt 2.000 max. Wenn du die jetzt aber in die Allianz Arena packst, dann wird es ja gehen.
Hat Martin Schulz eigentlich einen Dürenschal? Weiß man das schon?
Ich weiß, also das Wort Düren kenne ich eigentlich nur als Zitat von Lothar Matthäus. Ihr will gutes Management, kann dir viele Türen öffnen.
Also, liebe Dürener, um mal so eine Ansprache zu machen.
Liebe Dürener.
Ja. Wie bei Wetten, dass früher. Liebe Dürener, wenn ihr wollt, dass diese drei lustigen, sympathischen Kerlchen von Fußball MML bei euch mal in der Stadt vorbeikommen, dann startet jetzt eine Online-Petition, ruft bei eurem Verein an und sagt, nein, auf keinen Fall, wir dürfen das Heimrecht nicht tauschen. Die Volkswagen-Tailgate-Tour mit Mike Nöcker, mit Lukas Vogelsang und mit Micky Beisenherz kommt vorbei. Wir brauchen auch ein Stück Lebendigkeit, Völkerverständigung.
Wobei, wenn die jetzt das Heimrecht aber tauschen und dann würden wir dann mit der Tailgate-Tour nach München.
Ja.
Ja. Ja, dann soll die Zusätze tauschen, ey. Das ist doch viel schöner, München. Das ist der Schumann. Das ist der Stangelwirt und eine Stunde.
Micky Beisenherz ist der Einzige, der auch in einem Geisterspielstadion nah am Volk ist.
Ja.
Das muss man auch mal an dieser Stelle sagen.
Das fand ich übrigens sehr lustig. Als ich am Freitag in München war, da war ich erst, da waren es ja noch so 30 Grad oder so, da war ich erst eine Runde joggen. An der Isar entlang, was natürlich einfach herrlich ist.
Ihr habt gar keinen Bock, über Bayern zu reden.
Ich wollte es gerade versuchen, aber
Moment.
Isar hat mal bei TV gespielt.
So, und dann bin ich nach der Joggingrunde, da war es natürlich knalleheiß, das war herrlich, ich direkt runter zur Isar, Schuhe aus, Shirt aus, nur in Buchse, rein in die Isar, herrlich kalt, wahnsinnig erfrischend, ganz toll. Und dann saß da unter anderem dann ein Mann meines Alters und der saß da so und wie viele andere guckte da so in die Gegend. Und dann entstieg ich irgendwann wie Ursula Andres den Fluten. Und dann sagte er, du weißt gar nicht, wie weird das ist, wenn man gerade Fußball MML hört und du sitzt da vor einem im Wasser. Und
sehr schön.
Ja, das ist das einzigartige MML-Gefühl.
Ich wollte folgende Überleitung versuchen, weil ja dieses Erstrunden-Pokalspiel ja schon am 11. September stattfindet. Das ist in gerade mal 2 Wochen.
Tolles
und es
Datum.
War ja die erste Frage, die man sich stellen musste nach dem Champions-League-Finale war, haben die jetzt mal Urlaub? Ich meine, das ist gerade drei Tage her und jetzt ist in 2 Wochen schon wieder Pokal. Also es geht Schlag auf Schlag.
Ja.
Übrigens, dann, das führt uns auch zu der Frage nachher, die ich später stellen wollte, wie ihr zu diesen 5 Auswechslungen steht. Aber also es geht in 2 Wochen weiter, nur wir müssen jetzt vor dem Spiel ist nämlich nach dem Spiel.
Oh, gut,
so,
dass du das auch
mal guck mal, und da müssen wir jetzt noch darüber sprechen. Die Bayern haben's Dribbel geholt.
Das Dribbel.
Ja.
Und um einmal an dieser Stelle nochmal zu sagen, ich weiß, viele machen sich immer lustig über den MML-Fluch, aber wer hat schon, glaube ich, im Februar oder im März gesagt, die Bayern gewinnen auf jeden Fall die Champions League? Wir waren das
nämlich. Ja, das stimmt. So. Das haben wir wirklich gesagt. Ja. Und die Bayern sind so gut, dass sie sogar über unsere Prognosen hinweg das Ding holen. Und das da kann man die eigentliche Qualität der Bayern bemessen, dass sie es sogar schaffen.
Problem ist, wir haben eine Klausel im Vertrag, wir müssen jetzt 5 Millionen an den FC Liverpool überweisen, weil unsere Prognose bestätigt wurde.
Das ist ja auch geil.
Das stimmt ja gar nicht.
Ja.
Also ich habe jetzt mehrere Artikel dazu gelesen. Es geht darum, dass Coutinho in seinem Vertrag bei Barcelona stehen hat, dass, wenn er in der Zeit bei Barcelona die Champions League gewinnt, Barcelona dem FC Liverpool noch einmal 5 Millionen Nachschlag auf die Ablösesumme zahlen muss.
Aber warum stimmt das nicht?
Naja, weil es hieß, hat ja jetzt in seiner Zeit beim FC Barcelona als Leihspieler des FC Bayern die Champions League gewonnen. Aber ich habe in anderen Quellen gefunden, dass da explizit steht, nur wenn er es im Trikot des FC Barcelona tut. Und im Moment ist es, glaube ich, einfach nur eine gute Schlagzeile, aber ich glaube, es wird hinten raus nicht so sein.
Okay.
Hätte er einfach mal im anderen Trikot spielen sollen, oder?
Ja. Übrigens, Coutinho ist der Spieler nicht mit den meisten Minuten, aber mit den meisten Einsätzen.
Ach was?
In der Champions League, hat in jedem der 11 Spiele auf dem Platz gestanden.
Ach ja.
Wenn auch nur für 3 Minuten, aber ja, immer gespielt. Ja. Mit 2, 3 anderen auch. Aber er ist einer von den 3 oder 4, die alle 11 Spiele absolviert haben.
Das Interessante auf jeden Fall, ging es euch auch so? Also ich meine, du biederst dich ja mittlerweile in einer Preisklasse an die Bayern an.
Genau.
Das ist ja schon ein bisschen ekelhaft, ehrlicherweise. Du hast auch, glaube ich, beim letzten Mal im letzten Podcast gesagt, du bist Dortmund-Fan, Stand jetzt. Also, ich weiß nicht, wie dieses.
Ja, ich will meinen Verein auch ein bisschen provozieren. Ich will da, dass er ein bisschen Leben zurückkehrt.
Also bei mir, um mich jetzt mal zu outen, bei mir ist es natürlich so, dass es gilt, die alte Devise, egal welches Spiel, Klammer auf, auch die im Europapokal, Klammer
zu. Das ist ein deutscher Verein! Der FC Bayern! So. Immer zu Deutschland!
Immer gegen Bayern.
So.
Immer gegen Bayern. Und ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich habe das versucht in diesem Champions League Finale.
Schwer, ne?
Es ist total schwer. Man kann gar nicht gegen Bayern sein. Also ich habe
im Jahr 2020. Ne?
Ich habe das vor meinen Freunden noch versucht, irgendwie so ein bisschen so der alten Tradition wegen dann auch noch irgendwie so zu tun.
Als,
das ist klarer Elfmeter und solche Sachen.
Ja.
So, aber irgendwie geht das nicht.
Ja, der Davis, das ist ja auch ein Arschloch.
Das ist aber total bigott. Also ich bin international, freue ich mich immer, wenn die Bayern gewinnen. Ich weiß gar nicht, in welchem Film das ist. Ich glaube, Dieter Krebs oder so erzählt das in einem, so eine Ruhrpott-Klamotte, da erzählt er doch, ja, hier, in Deutschland sind wir für Düsseldorf, aber wenn es international geht, sind wir für die Bayern. Film aus den 90ern. Ist so. Genau, ich dachte, du hättest daraus gerade zitiert.
Wahrscheinlich Fußball ist unser Leben.
Ist das,
so, ne?
Ja, irgendwie weiß ich nicht, sowas, keine Ahnung, aber also, ja. Ich finde, ich habe heute nochmal den Spielfilm durchlaufen lassen, also der Kicker hat nochmal alle Spiele nochmal auf einer Doppelseite gebracht, das 7-2 gegen Tottenham, die haben ja 4,2 Tore im Schnitt irgendwie erzielt vor dem Finale. Das ist schon irre und ich habe viele Spiele davon live mir anguckt und ich bin dann natürlich immer für den FC Bayern einfach weil es eine deutsche
Mannschaft ist. Das finde ich als Grund, um für die Bayern zu sein, also das.
Aber ich kann doch nicht.
Ist für mich gar keine Legitimation zu sagen, weil es ein deutscher Club ist, bin ich natürlich für die.
Vielen Dank.
Also gar null.
Ja, aber ich jubel doch nicht mit Tottenham.
Warum?
Und mit Mourinho.
Warum denn nicht?
Doch.
Also theoretisch kannst also das.
Ich jubel doch auch mit Hoffenheim. Also auch wenn ich kein Hoffenheim-Fan bin, sie gegen die Bayern gewinnen.
Aber ich habe mir die UEFA 5-Jahres-Wertung auf den Unterarm tätowiert und erneuere das jedes Jahr. Für mich ist das extrem wichtig.
Das ist noch ein rationaler Grund. Ja. Das ist eher so ein mathematischer Grund. Aber zu sagen, ich bin für die, weil die ein deutscher Club sind, erschließt sich mir gar nicht. Wobei man ja auch fairerweise, also die regionale Verbundenheit zum Beispiel zu Dortmund, und deshalb ist man für Dortmund oder so, das ist, finde ich, noch am ehesten irgendwie nachvollziehbar, aber zu sagen, weil das ein deutscher Club ist, bin ich für die, also das erschließt sich mir wirklich nicht. Also
Im Übrigen, also vielleicht um das jetzt, und lass uns nicht zu lange darüber reden, ob das jetzt richtig ist oder falsch ist, dass man im Europa, also in internationalen Spielen,
ist man immer für die Bayern
hält oder nicht. Also sie tun ja oder haben in der Vergangenheit ja alles Mögliche dafür getan, einen immer auszugrenzen. Also dieses Mir ist an mir ist ja auch nur, das gilt nur für uns Bayern-Fans. Genau. Und die anderen können uns mal kreuzweise. So, und das war immer so, daraus habe ich quasi
mal. Gibt ja nichts Schöneres, als so ein Mir ist an mir aus dem Mund eines Thüringers zum Beispiel zu hören. Oder so, ne?
So, und daraus habe ich dann halt irgendwie gedacht, naja, okay, wenn ich also im Grunde genommen 34 Spieltage quasi
nicht eingeladen bin,
warum soll ich das dann jetzt hier bei Europa? So, lange Rede, kurzer Sinn. Die Frage ist ja, was haben die Bayern gemacht, dass das weg ist? Mhm. Also, dass man da gar nicht mehr.
Ich glaube, das hat damit zu tun, dass die Kamera relativ selten auf Kalle Rummenigge geschwenkt hat und das hat es einem einfach ein bisschen leichter gemacht.
Der aber zur Feier des Tages und als Reminiszenz an das Triple von 2013 zur Siegerehrung die Gesichtsfarbe von Jupp Heynckes aufgetragen hat. Das muss man auch nochmal feststellen. Aber ist es nicht so, wir sprechen schon seit Wochen über Goretzka. Wir sprechen über Kimmich. Du, Micky sagte das, du sagst das auch, Mike. Das ist so, das ist der sympathische Kern. Also sie haben dieses, was wir ihnen noch vor einem Jahr und auch vor einem Dreivierteljahr, bevor Flick kam, angekreidet haben, dass sie diesen Generationenwechsel nicht hinbekommen. Dass man immer noch, man schaut auf den FC Bayern und man denkt immer noch Lahm, Schweinsteiger,
total
Robben,
überalterte Ribéry, Mannschaft.
Genau. Ja. Und plötzlich besteht der Kern aus Kimmich, Goretzka, Gnabry. Gnabry und Kimmich sind seit 15 Jahren beste Freunde und plötzlich jubeln die zusammen im Finale. Natürlich stimmt die Mehr der 11 Freunde beim FC Bayern auch nur bedingt, weil es eine Millionen, wenn nicht sogar Milliardentruppe am Ende ist. Aber es gibt einen Kern, mit dem man sich, glaube ich, identifizieren kann, wenn man Fußball schon sehr lange folgt. Den es zum Beispiel in Dortmund im Moment nicht gibt.
Genau.
Weil du da nicht im zentralen Mittelfeld drei Typen siehst, wo du sagst, boah, da freue ich mich aber auch auf die Interviews danach.
Ich bonde emotional nicht mit Jadon Sancho.
Nein.
Und der steht für mich leider wirklich sinnbildlich für das, was beim BVB gerade ist. Da habe ich leider wirklich, habe derzeit ein ganz großes Bindungsproblem mit dem BVB, weil ich natürlich die fußballerische Klasse sehe und da ist halt Jadon Sancho steht für mich sinnbildlich dafür. Hochtalentiert, aber halt einfach null, da klickt nix. So, und dann sehe ich mir Davies an, der ist mir jetzt schon viel sympathischer, dabei kenne ich den noch gar nicht so lange wie Jadon Sancho. Und da hast du natürlich noch andere im Verein bei den Bayern, da habe ich eher das Gefühl, dass ich da kann ich eine emotionale Bindung zu aufbauen. So, und das heißt ja nicht, dass das jetzt für immer so bleiben wird. Aber das ist derzeit etwas, was ich empfinde und dagegen kann ich mich nun einfach nicht wehren. Denn noch ist der Fußball ja auch bis zu einem gewissen Grad Emotionen. Ich würde mir auch eher wünschen, dass ich eine Zuneigung zu den Dortmunder Spielern entwickle, wie ich sie für Teile der Bayern-Mannschaft gerade habe. Das fällt mir ja auch nicht leicht. Ist ja nicht so, dass ich mich da hinsetze und sage, Mensch, das ist ja toll, dass ich Alaba und Co. und Gnabry so sympathisch finde. Und da können die auch noch Fußball spielen. Also.
Aber das Interessante ist ja, also das habe ich übrigens nicht, ich erfreue mich sehr an Jadon Sancho und kann das
auch fußballerisch.
Ja, aber ich finde den auch als.
Ja, was
als
hat er denn gesagt oder getan, wo du sagst, Mensch, das ist ja ein toller Typ. Gibt's irgendetwas? Also abseits dessen, dass er auf dem Platz tolle Dinge macht, wo du mal gesagt hättest, aber das scheint ein richtig guter Typ zu sein. Das war ja mal ein interessanter Satz. Oder das war ja witzig. Aber der hat ja
aber
Humor.
Das hat ja streng genommen, hat Davies auch noch kein Interview gegeben, wo du das gesagt
hast. Aber er hat die bessere Geschichte.
Also,
zum Beispiel.
Also, das Interessante ist aber, dass ich würde sogar noch, was den Kader vom FC Bayern angeht, noch einen Schritt weitergehen. Da sind ja ausnahmslos mittlerweile alle oder fast alle sympathisch. Also du hast ja diese ganzen Feindbilder sozusagen.
Ich will jetzt meinen Namen nicht hören.
aber die sind ja alle, der Kahn, ne, dem, über den man sich früher aufregen konnte.
Neuer heiße.
ich meine, der letzte, über den man irgendwie, wo man, was habe ich mir über Luca Toni? Ich meine, wenn man sich heute über Neymar lustig macht, weil der ständig irgendwie lamentiert und so weiter.
Ja.
Was war Luca Toni für ein grauenvoller Spieler?
Naja, total.
Aber auch,
also der letzte, den man natürlich
und Robben
hat, war Robben. Nur Robben ist natürlich, wenn man ihn fair und ehrlich beurteilt, natürlich hätte, okay.
Aber den
hat man natürlich gehasst.
Ja,
so, aber den hast du natürlich deshalb gehasst, weil du ihn gefürchtet hast.
Naja, also ich glaube, es ging relativ schnell. Also den müssten wir mal alte Folgen hören. Den 2017er, 2018er Lewandowski konnte man auch gut hassen.
Stimmt.
Wo immer nicht klar ist, geht da jetzt doch noch zu Real Madrid, dann der Beraterwechsel und so. Ja. Der hat nur irgendwann gesagt, pass
mit
auf,
dem
ich glaube.
Das ist übrigens der Einzige, Pierch sagen würde, auf Distanz bin.
Ja, zu das dem ist aber auch okay. Ja. Lewandowski ist auch mit der Mannschaft größtenteils auf Distanz. Ja, aber richtig. Am Ende ist er dann am nächsten Tag mit dem Henkelpott.
Lewandowski liebt man ja auch nicht. Lewandowski achtet man und respektiert ihn, aber den liebt man ja nicht so.
Ja,
und der Einzige, wo ich finde, daran sollten sich die Geister scheiden, ist im Moment Thomas Müller.
Ja, dass der Name jetzt kommt.
Spielerisch in den letzten Wochen und vor allen Dingen in der Bundesliga auch über jeden Zweifel erhaben. Ich finde ihn aber im Gestus mittlerweile fast in seinem eigenen Klischee erstarrt.
Ja, ja.
Also ein Mann, der als hängende Spitze als Co-Trainer auf dem Platz agiert und letztendlich 362 Sätze an den Mann gebracht hat. Ja. Also der redet ja mehr, als dass er Fußball spielt, weil er in dieser Rolle so aufgegangen ist und weil er auch gemerkt hat, die hören mich ja jetzt.
Ja.
Ich treibe das so voran. Also den finde ich mittlerweile in seiner mir san mir bayerischen identitätsstiftenden Funktion, die er da hat, relativ überpaced. Mhm. Und deswegen ist der mir zum Beispiel gar nicht sympathisch, obwohl der Key-Sympathieträger sein müsste.
Das ist auch der Name, den ich bewusst nicht genannt habe. Genau das, weil du sagst, ein bisschen overpaced, überpronunziert. Er hat da also ein bisschen sein Mojo verloren. Das ist so wie Thomas Müller ist ein bisschen wie Assi-Toni. Als Assi-Toni gemerkt hat, wofür die Leute ihn und sein Video gefeiert haben, da hat er sein Mojo verloren, als er es rausgefunden hat. Da hat er dann das zweite Video veröffentlicht, das war dann schon nicht mehr lustig. Also im Grunde genommen ist Thomas Müller ist der Assi-Toni.
Ja, und trotzdem muss man aber sagen, das eine ist die Sympathie, aber das andere ist wieder der Respekt für die Leistung. Also, wenn man sich jetzt mal das Tor von Coman nochmal vergegenwärtigt, dann kommt der Ball in die Mitte und was Thomas Müller da macht, unter Bedrängnis, bei hohem Tempo den Ball so auf Kimmich abzulegen, das wäre auch wieder diese Müllerhaftigkeit, um diese Flanke erst möglich zu machen. Das ist unwahrscheinlich gut. Ja. Aber das eine ist halt mit den Füßen und das andere ist eben mit dem Mund. Ja, und mit den Füßen finde ich ihn grandios in dieser Saison und mit dem Mund ist einfach, es ist 2-3 Stufen zu viel.
Ja, er ist jetzt schon der Sepp Maier 8 Jahre nach Beendigung der Karriere. Das ist ein bisschen früh halt, ne? So. Ist ein bisschen viel Sepp Maier.
Der hat noch keine Ente gefangen.
Ja.
Mit bloßen Händen.
Ja.
Aber das führt mich zu der Frage, die ich auch mitgebracht habe aus Berlin. Wenn ihr jetzt Jogi Löw wärt, würdet ihr, und heute würde die Europameisterschaft anfangen, würdet ihr Thomas Müller zurückholen in die Nationalmannschaft?
Ja, wenn ich Jogi Löw wäre, nicht. Aber wenn ich an der Position von Jogi Löw wäre, dann vermutlich schon. Weil dann denkst du dir, ja klar, also da bist du ja wieder, sagst du, musst die besten Spieler mitnehmen. Und dann drängt sich Thomas Müller nun wirklich auf. Und er hat ja nun jegliche sportliche Legitimation, mitgenommen zu werden. Also warum sollte ich mich auch, wenn es dann schief geht und du hast ja nicht mitgenommen, warum soll ich mich der öffentlichen Schelte aussetzen, dann nehme ich ihn doch lieber mit. Also sportlich spricht ja alles dafür gerade. Ist ja jetzt auch nicht zu alt. Also jemand, der gerade die Champions League gewonnen hat und nebenbei auch Barcelona auf dem Weg dort in 8-2 abgefertigt hat und Chelsea und was nicht alles. Natürlich ist so jemand für so einen Wettbewerb geeignet, mitgenommen zu werden.
Europas Elite in Grund und Boden gelabert, der Typ. Das muss man einfach feststellen. Ihm wird zum Verhängnis, dass die Europameisterschaft erst in einem Jahr ist.
Genau.
Er muss jetzt die Leistung irgendwie konservieren.
Das hatte ich jetzt auch. Ich habe ja in München, in Schwabing, im Biergarten, den Champions League gesehen. Offensichtlich übrigens auch im selben Biergarten, in dem auch Thomas Broich gesessen hatte. Und da habe ich auch gesagt, so dass das, was, also Niklas Süle ist der große Profiteur davon, dass die EM verschoben ist. Und Thomas Müller wird wahrscheinlich derjenige sein, zu dessen Lasten das er ist.
Wichtige Frage, hat Thomas Broich dort im Biergarten gesessen und auf seinen Kopfhörern Mozart gehört und ein Buch gelesen?
Ja,
Hegel?
Hat er. Gut. Ja, das ist richtig.
Sonst wäre ich enttäuscht, ich da.
Ja. Nee, aber es war so.
Nee, aber Mike.
Daran habe ich ihn auch erkannt.
Überleg mal, du wärst Bundestrainer.
Mhm.
Würdest du Thomas Müller jetzt mitnehmen zur EM oder in einem Jahr?
Also ein vorlauter Typ, der ständig reinredet und viel plappert. Ich meine, seit 3 Jahren schleppe ich den doch hier mit.
Richtig,
ne? Also insofern, schwer zu sagen. Ich habe noch keine abschließende Meinung. Grundsätzlich ist es ja so, dass der an den bisherigen Ergebnissen der Generationenwechsel vielleicht ein bisschen zu drastisch und zu früh eingeleitet worden ist in der Nationalmannschaft. Keine Ahnung. Es ist total schwer. Ich glaube, man muss ihn mitnehmen. Ich glaube, dass du auch total recht hast, was die öffentliche Kritik angeht. Das wird natürlich jetzt kommen. Also öffentlich wurde ja schon der Ballon d'Or eingefordert, beziehungsweise die Wahl zum Fußballer des Jahres kommt ja jetzt auch, weil sie öffentlich gefordert wurde. Ich nehme mal an, dass die Stimmen jetzt auch lauter werden, Müller mitzunehmen. Ich bin aber ehrlicherweise, und dann muss ich den Ball, glaube ich, mal wieder zurückgeben, die Spielidee oder die Kaderidee, die Jogi Löw im Moment gerade hat, ich glaube, da passt er gar nicht mehr rein, oder?
Ich bin halt wirklich so ein bisschen gefangen zwischen Lissabon, Finale der Champions League und dem Spiel, das 100. Spiel, was wir von ihm gesehen haben, das war mein letzter Live-Eindruck in Gelsenkirchen, damals, als er eingewechselt wurde und man führte 2-0 gegen die Niederländer und dann ging es noch 2-2 aus, weil vorne plötzlich jeglicher Pace verloren ging, den halt vorher Sané, Gnabry und Werner auf den Platz gebracht hatten. Ich glaube, dass es ein anderer Thomas Müller ist als damals, dass der sehr wichtig ist in diesem Bayern-Korsett. Also Lewandowski hat immer gesagt, er schießt mehr Tore, wenn Müller auf dem Platz ist. Die Champions-League-Saison und auch die Bundesliga-Saison hat das gezeigt. Ja. Ich glaube auch, dass es in der Nationalmannschaft nicht zwingend funktionieren muss, weil es A, keinen Lewandowski gibt, es gibt nicht den klassischen Mittelstürmer und das ganze Spiel ist auf diesen Pace, auf die Schnelligkeit ausgelegt. Und deswegen glaube ich, dass Thomas Müller das stören konnte, weil er eben, das ist ja auch wieder ein Zeichen, dieses Raumdeuter-Ding, dieses Thomas-Müller-Ding ist ja für Verwirrung zu sorgen und selber nicht zu wissen, was man als nächstes macht. Und das passt, glaube ich, nicht. Das passt bei Flick sehr gut. Ich weiß nicht, ob es bei Löw passt. Ich glaube aber noch was anderes ist, weil wenn wir
vor allen Dingen für Verwirrung sorgen und nicht wissen, was er vorhat, das macht ja Jürgen Löw schon selbst. braucht man ja nicht noch Thomas Müller vor.
Nee, aber du müsstest ja überlegen, willst du auf einen in diesem Dreiersturm verzichten, wenn Sané, Gnabry und Werner so spielen, wie sie es können? Eher nicht. Mhm. Und dann hast du noch drei Plätze im Mittelfeld. Und dann sind wir schon ganz schnell wieder beim FC Bayern.
Ja.
Goretzka, Kimmich, dann gibt es noch einen Toni Kroos, es gibt einen Gündogan. Kannst du für Thomas Müller einen dieser 6-7 Spieler opfern? Und ich glaube, wenn du Jogi Löw bist, kannst du es nicht.
Ja.
Und dann bringt, und es bringt nichts, Thomas Müller für die Bank mitzunehmen.
Ja, stimmt. Ja.
Also, das.
Ja. Ja. Wenn man sich's dann mal so vor Augen führt.
Ja. Also, wen willst du rausnehmen? Ja, also, gerade weil wir, und das bringt mich aber zu einer anderen Geschichte. Ich glaube ja, steile These, wie heißt das jetzt bei uns immer?
Kühne These.
Wir müssen jetzt
hier vom HSV.
Wir müssen jetzt mal einen Jingle haben,
die
oder?
Kühne, ja. Die kühne These.
Die kühne These ist, in einem Sommer, in dem ja eigentlich nach dem Champions League Finale Europameisterschaft gewesen wäre. Nun hat sich alles auf den Kopf gestellt. Wir haben erst Ende August das Champions League Finale gehabt. Aber die Bayern sind in der Form ihres Lebens, die Spieler. Vor allen Dingen im Zentrum mit Kimmich, mit Goretzka. Neuer ist wieder der 2014er Libero Neuer. Wenn jetzt Europameisterschaft wäre, würde Deutschland mit dem Bayern-Schub auch Europameister werden. Das wäre, und ich glaube aber, dass es für Jogi Löw ein Nachteil sein wird, dass es jetzt nochmal ein Jahr vergeht. Aber ich glaube, die Bayern jetzt, die vollkommen auf Testosteron mit dem Henkelpott überm Kopf jetzt zur Europameisterschaft quer durch Europa gereist wären, die wären schwer zu schlagen gewesen.
Das stimmt, ja.
Das war die kühne These, wie Lukas Fusan. Leute, bleib gesund.
Nein, aber ihr kennt
aber
wenn,
ja,
die Achse wenn die Achse funktioniert, klar, dann hast du einen Süle, der genesen ist.
Ja.
Geil. Ich bin jetzt erstmal mit dem Wasser hier schön im Mikro hängen geblieben. Aber ich erinnere mich daran, dass du letzte Woche oder vorletzte Woche zweimal den ganzen Ständer abgeräumt hast.
Ja, ich habe zweimal mit meinem Ständer einiges abgeräumt. Das bringt uns zu Max Kruse. Sie hätten das gerade sehen müssen, liebe Zuhörer, wie Lukas Vogelsang im Überschwang seiner Gefühle einfach eine Flasche Sprudel nahm und sie einfach völlig ziellos über seine Zeitung kippte. Anstatt einfach das
ins Glas. Vor allem genau über das Zitat, was ich mir rausgesucht hatte. Es ist doch alles.
Ja. Naja. Nee, aber das ist schon nicht so weit hergeholt. Wir haben es ja, wie gesagt, ja auch erlebt. Also 2014 als Folge von 2013 Champions League Sieg, dass sie den Wind mitgenommen haben. Nee, und das ist ja nun jetzt auch kein Riesengeheimnis, dass der Glaube an die eigene Wirkmacht dann schon eine ganz große Rolle spielt. Und nachdem du, wie gesagt, diesen Champions League Weg hinter dich gebracht hast, dann würdest du unter diesen Voraussetzungen auch bei einem Europameisterschaftsturnier sagen, hör mal, wir haben letztens Barcelona aus dem Stadion geschossen, dann wären wir jetzt wahrscheinlich auch eben noch Spanien schlagen können oder wer auch immer des Weges kommt. Klar, ja.
Übrigens ein schönes Zitat von Thomas Müller, der eine SMS von Mario Gomez bekommen hat.
Oh.
Und erzählt hat, also das Zitat ist, also Gomez hat ihm geschrieben, wie toll die Bayern sind.
Und hat er gesagt,
das erkennt man daran, weil, Zitat, wir streiten aktuell, wer den Fehler des anderen ausbügeln darf. Was natürlich ein sehr geiler Satz ist.
Ja, ja.
Und du merkst einfach, das sind, übrigens, ich wollte gerade sagen, Elf Freunde, ganz kurze Frage, hat Elf Freunde auch boykottiert, dass diese Katar Champions League getickert wird, oder ist es?
Ich weiß gar nicht, wie man auf elffreunde.de kommt.
Achso.
Ja, das ist natürlich ein interessanter Punkt. Also da auch da, ne, wenn du so hohe moralische Maßstäbe anlegst, daran, was berichtenswert ist und was nicht, kann übrigens aus die Argumentation von Elf Freunde, warum sie jetzt über RB Leipzig nicht berichten, ist ja schlüssig und nachvollziehbar. Aber du machst da natürlich auch eine riesen Flanke auf, weil du künftig kannst du ja immer fragen, ach wieso und warum berichtet ihr dann über das Champions League Finale
oder Werder Bremen, solange die Wiesenhof vorne
genau, drauf genau, ja, ist, absolut.
Das geht in dieselbe Richtung.
Genau. Naja, ich meine, im Moment ist gerade ein in der Charité wird ein Kreml-Kritiker behandelt, der einen Giftanschlag offensichtlich überlebt hat. Alle Indizien deuten auf den Kreml hin. Kannst du jetzt eigentlich auch über Schalke nichts mehr machen?
Ja, also aber in der Tat, also du machst da ein Fass auf und im Grunde genommen müsste man jetzt künftig bei Elf Freunde eine Beschwerdestelle einrichten, dass man andauernd sich darüber auslassen kann und sagt, wieso berichtet genau das? Wieso berichtet ihr über Schalke? Wieso über Werder Bremen? Wieso, keine Ahnung, also warum das Champions League Finale und warum überhaupt noch über Fußball? So, also klar. Ist ja ein nachvollziehbarer Einwurf, wenn du sagst, welche Maßstäbe legst du an? Wie viel Amoral ist gerade noch vertretbar, um darüber berichten zu können?
Und was kostet dieser Amoral nächste Saison?
Ja.
Und zu wem geht der?
Ja.
Aber erinnert euch, vor 2 oder 3 Wochen war Florian Schröder bei Querdenken 711 und hat über Hegel und Dialektik gesprochen. Du kannst durchaus dein Denken aufteilen und sagen, pass auf, ich sehe Kimmich und Gnabry, zwei Kumpels aus Kindertagen, der eine mit der Trommel, der andere mit einer Flasche Sekt am Mittelkreis. Und die freuen sich, weil sie Fußballer sind durch und durch. Und weil sie eben als Freunde diese Champions League gewonnen haben. Dann kommt Goretzka noch dazu, dann hast du We Kick Corona. Du kannst durchaus sagen, ich sehe hier dieses Elf-Freunde-Fußball-Ding. Da haben wirklich die Bayern als Kollektiv, als Mannschaft, Paris Saint-Germain als Star-Truppe geschlagen. Weil sie einfach die bessere Idee, weil jeder für
den... Wobei, kurzer Einschub, die Star-Truppe Paris Saint-Germain auch wirkte wie eine geschlossene Mannschaft. Ja. Auch die wirkten nicht wie zusammengekaufte Einzelteile, sondern auch denen war glaubhaft abzunehmen, dass das eine Mannschaft ist, die auch in sich zusammengewachsen ist.
Meine persönliche Dialektik erlaubt mir aber nicht, 3 Gedanken
alles
zu haben.
Alles klar, verstehe.
So, dann explodiert mir der Kopf. Nein, okay. Ich weiß genau, was du meinst, vor allen Dingen, weil Tuchel mit dem Mittelfeld, mit Herrera, mit Paredes und Marquinhos auch ja eigentlich so eine Arbeitertruppe auf den Platz gestellt hat. Das stimmt auch, aber ich glaube trotzdem, dass am Ende die mannschaftliche Geschlossenheit größer war bei den Bayern und auch dieser Wille zum Sieg dieser Generation Kimmich, diese 95, 96er Jahrgänge, dass die unbedingt das holen wollten. Jetzt hast du das und du hast das Gefühl, was Mike beschreibt. Ich finde die sehr, sehr sympathisch. Mhm. Das kannst du haben und sagen, ich gucke denen gerne zu. Und trotzdem kannst du sagen, ich krieg das kalte Kotzen, wenn ich auf Twitter sehe, dass Katar mit dem Klassiko mit Kuh Werbung macht und dass da plötzlich die katarischen Besitzer gegen die katarischen Ärmelsponsor mit Sportswashing irgendwie genau das erreichen, was sie seit Jahren geplant haben. Du hast die Bayern, die letztendlich das Finale Doham gespielt haben jetzt. Doham. Und du hast seit Jahren die Problematik mit dem Flughafen, der ja auch Sponsor der Bayern ist. Sie fliegen dahin ins Trainingslager.
Absolut.
Guardiola war lange Teil dieses, oder ist, glaube ich, noch Teil dieser ganzen katarischen Werbemaschinerie. Also, und du kannst hingehen und sagen, pass auf, das ist nicht mehr mein Fußball, wenn da Katar gegen ein bisschen weniger Katar spielt.
Genau.
Und das stimmt, das unterschreibe ich auch. Und gleichzeitig musst du es aber den Spielern nicht absprechen. Und das sind zwei verschiedene Gedanken und man darf beide haben.
Genau, das ist, als ich mich dann auch zu einem öffentlichen Statement über den FC Bayern habe hinreißen lassen, habe ich ja nicht gleichzeitig ausgeblendet, was da alles schiefläuft. Genau das, was du gerade beschrieben hast. Aber ich sehe dann, das musst du ja auch erstmal das rein Sportliche sehen und die 11 gegen 11, die da spielen, und freue mich dann halt einfach mit denen, die das sehr leidenschaftlich und auch durchaus sympathisch tun. Und trotzdem weiß ich natürlich, also es gibt in diesem Falle schon ein richtiges Leben im Falschen, wenn man es abgekoppelt betrachtet.
Ich finde aber übrigens, weil du gerade gesagt hast, Katar gegen ein bisschen Katar. Ich finde ehrlicherweise, ein bisschen Katar gibt's dann nicht. Also Blutgeld ist Blutgeld, ob es nun irgendwie 1 Milliarde sind oder 30 Millionen pro Jahr, ist einfach auch ehrlicherweise das, also wenn man sich
etwas suchen möchte, was man am FC Bayern noch richtig scheiße findet, dann ist es genau das. Also ja, dann ist es die Promotour nach Katar, die jedes Jahr stattfindet. Und ehrlicherweise muss ich sagen, ein Verein, der 700 Millionen Euro Umsatz macht, der, wie Thomas Tuchel gerade gesagt hat, auf dem Weg ist, der beste Verein der Welt zu werden, dass das nicht ohne diese Kohle stattfinden kann, weil es ist ja am Ende des Tages, wenn Katar die 30 Millionen nicht zahlt, kommt ja irgendjemand anders. Also das Geld ist dann ja nicht weg oder reißt ein Riesenloch.
Das wird aber dann, Kalle Rummenigge würde jetzt vermutlich reinspringen und sagen, so einfach ist das nicht. Schätze ich mal.
Bestimmt, aber ich finde trotzdem es schade bis beschissen, dass es da bei einem Verein, der das Geld nicht braucht, keine Haltung gibt gegenüber Blutgeld.
Das war ja auch der Punkt, den der Kollege David Bedürftig bei ntv.de angesprochen hat. Da gab es ja diesen Artikel darüber, dass das schmutzigste Finale aller Zeiten ist. Und er sagt ja, es ist schön, wenn man ein Spieler wie Goretzka oder auch Kimmich dafür lobt, dass sie WeKick Corona ins Leben gerufen haben, dass sie sich auch mal politisch und gegen Rassismus positionieren. Aber wieso hört man von den Bayern-Spielern nie etwas, wenn es um Katar und Menschenrechte geht? Ich weiß, das ist sehr viel verlangt, aber es ist genau das. Also das geht ja in dieselbe Richtung. Musst du dich nicht da eigentlich auch positionieren, wenn du dich damit rühmst, dass du dich jederzeit positionierst als Fußballer oder Verein? Oder ist da ganz klar, steht da eben der Sponsor, in diesem Fall der Hermes-Sponsor, über der Moral und der Ethik.
Fairerweise muss man natürlich sagen, dass natürlich mit der Geste des Jahres viel von dem, was wir gerade gesprochen haben, natürlich auch wettgemacht worden ist. Ne?
Das ist richtig. Ja, also da muss man nochmal ganz klar sagen. Also als Kalle Rummenigge, da die Hand von Dietmar Hopp, was er natürlich heute nicht mehr machen würde wegen der Abstandsregel, aber als er die Hand von Dietmar Hopp nahm, hat er im Grunde genommen das Jahr 2020 auch ein bisschen vorweggenommen, als er sagt, wir müssen die Alten schützen. Und das war für mich deswegen auch völlig zu Recht die Geste des Jahres. Das überwiegt das bisschen Blutgeld aus Katar, kann nicht das in den Dreck ziehen, was Kalle Rummenigge da für
der Karl-Heinz, was der Karl-Heinz der für den Dietmar Hopp da getan hat. Das aber, möchte ich nur sagen.
Aber ist nicht diese Ärmelgeschichte beim FC Bayern im Grunde auch Scheichwerbung? Das muss man nochmal untersuchen, oder?
Wie oft hast du den jetzt schon gebracht?
Ich weiß nicht, in dieser Staffel noch gar nicht.
Nee, ich hab den noch nicht. Nee, kam mir relativ frisch vor.
Ja? Ja, du hast ich auch, wusste es auch nicht. Mir ist der beim Spazieren eingefallen, ja. Auf dem Weg zum Finale. Ja. Da dachte ich, habe ich den schon mal gemacht?
In meinem Kopf also, schon, aber. Also man hat an meiner Reaktion, die jetzt kaum merklich war, also gerade auch so, ich habe so.
Nein, das war das ehrlichste Lachen in drei Jahren MML von dir. Ja, also, ich führe hier Strich.
Nee, man hat so ein leises, bei mir wirklich so ein anerkennendes.
Sehr gut.
Also, weil ich den, der kam mir sehr frisch vor. Ja.
Leute. Auch mal sagen. Ja. Tuchel hat übrigens gesagt, er hat manchmal das Gefühl, er trainiert einen Underdog. Also Stichwort Freunde, Team, Teamgeist und so weiter, was du ja auch gerade eben beschrieben hast, dass man jetzt nicht das Gefühl hatte, dass da irgendwie 11 Individualisten oder 20 Individualisten im Kader stehen, sondern er sagt irgendwie, die haben das hingekriegt, so einen Teamgeist da aufzubauen, der, Zitat, ihm manchmal das Gefühl gibt, er würde einen Underdog trainieren. Ach, okay. Ja.
Hat er gesagt, ja.
Ja gut, wenn du einen Trainer hast, der auch aussieht, würde er irgendwie 3 Stunden in einer Schlange stehen mit Lebensmittelmarken, um dann mal so eine Bananenschale zu bekommen, an der er dann so den ganzen Tag, dann kommst du dir wahrscheinlich wirklich irgendwann vor, als bist du so eine kleine Truppe aus der Favela. Das schweißt vermutlich zusammen.
Das ist Erfolgshunger.
Das ist Erfolgshunger, ja, das ist richtig.
Wie hat euch denn Tuchel gefallen? Der ja als...
Ach, du willst uns...
Ich sehe es nicht kommen.
Jetzt kommt
wo
wieder das nöckersche Gejanke darüber, dass Thomas Tuchel nicht mehr Dortmund-Trainer ist. Es ist so, dass Thomas Tuchel ja offenkundig in der Lage ist, ein Star-Ensemble zu führen. Denn die Mannschaft von Paris Saint-Germain ist sicherlich nicht einfach, was die Charaktere und Individuen angeht. Und es ist ihm ja offenkundig gelungen, diese Mannschaft nicht nur mehrfach zum Meister zu machen, oder zweimal, ja, wobei einmal ist die Saison abgebrochen. Wie viel ist er jetzt einmal Meister mit Paris geworden?
Ich glaube zweimal, plus Pokalsieger. Er hätte ja auch das Triple, sogar das Quadruple holen können.
Ja, und sie auf jeden Fall ins Champions-League-Finale zu führen, in dem sie ja übrigens auch ziemlich gut aufgetreten sind, muss man auch sagen. Die haben jetzt nicht krachend das Champions-League-Finale verloren, sondern sie waren ja nahezu ebenbürtig, hatten ja ihre Chancen, hätten sogar auch mal einen Elfer kriegen können, also da war ja einiges drin. Also ist Thomas Tuchel ja nach allem, was wir sehen können, ein guter Trainer. So,
und er war gerade nach dem Finaleinzug unglaublich emotional, wie ich das gar nicht kannte von ihm. Also zum einen hat er ja erzählt, wie er als junger Trainer oder noch als Spieler früher die Champions League Hymne gehört hat und dann die großen Vereine gesehen hat. AC Mailand hat so ein bisschen ins Schwelgen geraten, was jeder von uns kennt, diese Flutlichtromantik, ja, wie die 90er waren, und da hat er mal ein bisschen Einblicke gegeben, so ins Seelenleben. Das macht er ganz selten. Und ich fand einen Spruch von ihm ganz gut. Er hat gesagt, wenn wir die Bayern schlagen, dann wollen wir neben dem Champions-League-Pokal aber auch noch die deutsche Meisterschale überreicht bekommen, weil dann haben wir Dortmund, Leipzig und die Bayern eliminiert. Schön. Dann sind wir offiziell deutscher Meister.
Ach, wie gut, ja,
das fand ich ein sehr gutes Zitat. Da musste ich sogar mal lachen. Und das kenne ich bei Tuchel gar nicht.
Das ist richtig.
Ich fand ihn auch also durchaus sympathisch. Er hatte sehr unterhaltende, sehr offene Momente. Und insofern fast schon eine Schamoffensive, ne?
Ja, aber irgendjemand hat ihm gesagt, dass das gut kommt, wenn er da auf der Kühlbox sitzt, ne? Deswegen ist er nie wieder von der Kühlbox runtergekommen.
Weil das so ein bisschen so eine Camping-Atmosphäre mit reinbringt?
Ja, irgendwie so, also so ein bisschen bodenständig. Genau, so eine bodenständige, das ist so ein bisschen wie damals der Strandkorb von Volker Finke oder was, ne? Ja. Also auf jeden Fall, Thomas Tuchel hat die kältesten Klöten von ganz Europa. Das muss man einfach auch mal an der Stelle sagen. Ist ein Kompliment in meiner Welt, ist ein Kompliment. Wir müssen noch mal kurz darüber sprechen, dass es ja diese Überlegung gibt, die Champions League dahingehend zu reformieren. Also die UEFA, Schäferin, sie wollen gerade überprüfen, ob dieses Finalturnier nicht künftig auch so ausgespielt wird. Ich glaube, das kann man auch abkürzen und sagen, nein, wird es nicht.
Aber
und zwar aus ganz einfachen Gründen, weil das natürlich einfach, da fehlt dann ein Rückspiel jeweils und sehr viel Geld.
Ja.
Und wenn da sehr viel Geld fehlt, ohne Not, dann wird es nicht gemacht. Und ich glaube, das ist dann auch mit der Champions League, weil an sich ist das Prinzip natürlich geil. Denn die Möglichkeit, dass plötzlich mal ein Olympique Lyon die Champions League gewinnt, ist ja ein realistisches Szenario. Also um den Wettbewerb spannend zu halten und die Durchlässigkeit auch für vergleichsweise kleine Clubs zu erhöhen, die erhöht sich natürlich, wenn man das Turnier so spielt. Nur praktisch wird das einfach aufgrund der mangelnden Einnahmen nicht passieren.
Es würde ja der ganzen Salamitaktik der letzten Jahre entgegenlaufen, wo sie wirklich, glaube ich, das Achtel- und Viertelfinale gefühlt über 16 Wochen irgendwie ausgeweitet haben. Also sind nur die Achtelfinals der einen Gruppe, dann Woche später die der anderen. Also alles, was man in 2 Wochen spielen könnte, ist heute in 3 oder 4 Wochen. Ja. Und dann sagst du plötzlich, nee, wir verzichten einfach nochmal auf so und so viele Spiele. Da geht natürlich den Sponsoren auch extrem viel übers Fernsehen verloren. Ich glaube auch, dass das der ausschlaggebende Punkt sein wird, dass es nicht stattfindet. Ich fände es aber großartig.
Es sei denn, man holt einfach viel, viel mehr Vereine in die Champions League mit rein. Das ist ja ein probates Mittel, um sich Stimmen zu kaufen. Das also wir haben ja jetzt, glaube ich, mittlerweile in der FIFA gibt es ja mehr Landesverbände, also Staatslandesverbände, als es überhaupt Länder auf der Welt gibt. Jeder hat ja eine Stimme.
Ich weiß nicht, was dieser FIFA-Hass schon wieder soll. Gerade eben ist Gianni Infantino vom FIFA-Ethikrat, also von allen Verdächtigungen freigesprochen worden.
Ist er doch?
Ja,
dann haben wir uns geirrt.
Ja, also es ist, glaube ich, die Staatsanwaltschaft, die Schweizer Staatsanwaltschaft, der ermittelt zwar noch, aber der FIFA-Ethikrat hat schon gesagt, nee, komm Freunde, da kann nichts sein. Also der hat sich vielleicht mehrfach, hat sich der Infantino mit demjenigen getroffen, der gegen ihn ermitteln soll, aber das ist nichts. Also ich lasse mir von euch, die FIFA lasse ich mir von euch nicht kaputt machen.
Übrigens, was mir gerade solange der Infantino keine Oppositionellen vergiftet, ist eigentlich alles okay mit der FIFA.
Übrigens, was mir gerade einfällt, weil wir so lange über Thomas Müller, den netten Thomas Müller, geredet haben, der sich gerne mal vielleicht auch etwas zu weit oder zu viel redet, habt ihr mitbekommen, dass er, wie ich finde oder es empfunden habe, extrem übel gegen Niko Kovac nachgetreten hat?
Nein, das habe ich nicht mitbekommen.
Und zwar ist er im Interview bei Sky gefragt worden, wie viel Anteil der Trainer hat an diesem Erfolg.
Ja.
Und hat dann gesagt, der Trainer hat großen Anteil, also Flick ist ja sowieso irgendwie sehr und ja offensichtlich auch zu Recht gelobt worden. Trainer hat großen Anteil, bla bla bla, alles toll, alles super. Und sagte dann folgenden Satz, der Trainer ist der Einzige, der Entscheidungen treffen darf. Und deshalb ist er für den Erfolg und auch für den Misserfolg verantwortlich. Mhm. Und
hat zumindest bei mir, kann sein, dass ich falsch interpretiert habe, aber so ein bisschen so suggeriert, als seien sozusagen die, weil auch gesprochen würde über die schlechte Phase am Anfang und so weiter und so fort. Ich empfand das irgendwie als übles Nachtreten in Richtung Niko Kovac, dass jetzt eben, wo Flick da ist, ist alles wieder gut und der ist der Einzige, der sozusagen die Entscheidungen getroffen hat, die jetzt den Erfolg gebracht haben.
Ja, und so weiter. Es ist aber auch so, wenn ein Trainer öffentlich vor die Presse tritt und sagt zu einem 30-Jährigen, wir reden ja nicht über Thomas Müller, der irgendwie 36 ist und vom Abstellgleis kommt, sondern sagt, pass auf, der ist nur noch Notnagel, den lass ich spielen, wenn Not am Mann ist. Ja, 30-Jähriger, Trippelsieger auch schon damals und Weltmeister und sagt, naja, der Thomas Müller in meinem Konzept und sagt gleichzeitig, und das ist ja dann auch ein Zitat, was auch auf Thomas Müller gemünzt war, wir können nicht 200 fahren, wenn wir eigentlich nur 100 auf die Bahn bringen. So. Das waren alles Aussagen, die so klar auch eine Respektlosigkeit und ein Zerwürfnis innerhalb dieser Mannschaft gezeigt hat. Und dann überlebst du beim FC Bayern nicht. Und ich sage dir, Lewandowski, da ist ja dieses Zitat überliefert, komm, wir machen das jetzt ohne den Trainer fertig, beim Double in der ersten Kovac-Saison. Und dann hat ja ein Freund von mir gesagt, wenn du so lange dir alle anderen Spieler entgegenkommen, musst du als Kovac irgendwann merken, dass du der Geisterfahrer bist. Naja. Und ich glaube so, das beschreibt das Innenleben der Kabine sehr, sehr gut. Und Thomas Müller, wenn du Thomas Müller gegen dich hast beim FC Bayern, dann ist es eben auch relativ schnell vorbei, weil er so ein Kabinenspieler ist. Und das siehst du jetzt. Und er folgt halt Flick. Und ich finde es aber in dieser Auseinandersetzung legitim. Es ist ja kein richtiges Nachtreten. Er hat ja nicht gesagt, dank an Niko Kovac, dass wir gegen Eintracht Frankfurt verloren haben, da sind wir ihn endlich los gewesen. Sondern er sagt es ja durch die Blume. Das finde ich aber auch in einem Moment des Erfolgs, wo dann auch Emotionen hochkochen, nach so einer langen Saison, finde ich das
okay, verstehe ich. Ja, hatte ich ehrlicherweise nicht mehr so drauf.
Man muss aber sagen, Hansi Flick schön und gut, aber der wichtigste Trainer in dieser Saison für die Bayern ist Adi Hütter. Hätten die Bayern nicht im November 1-5 in Frankfurt verloren, ausgerechnet in Frankfurt, wäre Kovac wahrscheinlich nicht gegangen worden. Unsere erste Prognose, ja, also jeder hatte ja seine.
Ja.
Micky hat gesagt, 10. Spieltag. So. Niko Kovac muss gehen. Du hast gesagt, Diekmeier trifft in der 93. Minute gegen den HSV.
Stimmt.
Und ich habe dann mit euch zusammen gesagt, dass die Bayern die Champions League gewinnen. Aber vom November aus, wo Kovac gehen muss und dann kommt Hansi Flick und dann dreht sich das so. Das ist natürlich nicht nur eine taktische Sache. Selbstverständlich hat Flick mit dieser Pressingmaschine, die er da gebaut hat, sehr, sehr viel beigetragen, dass das auf dem Platz so funktioniert. Aber der hat vor allen Dingen die Kabine zurückgewonnen.
Ja,
und dann dieses Zitat auch, er ist ein Mensch und deswegen zählt da das Menschliche. Du siehst ja, musst ja nur die Jubelszenen am Ende sehen. Die folgen diesem Menschen. Und Kovac ist niemand gefolgt.
Aber da sind wir insofern bei einem interessanten Punkt, weil das erleben wir ja bei Tuchel auch, ne? Also das Tuchel, das haben wir, glaube ich, auch sehr schnell, als er in Paris angefangen hat, beobachtet, dass er versucht hat, jeden Spieler auf eine gewisse Art und Weise individuell zu sehen. Also Neymar sein zu lassen, also den Künstler sein zu lassen und mit unterschiedlichen Mitteln unterschiedliche Spieler einzufangen und sie als Team zu formen.
Ja.
Was Hansi Flick ja offensichtlich auch gelungen ist. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch so der neue Stil, der so langsam rauskommt. Also es ist jetzt schwer, da den FC St. Pauli jetzt mit reinzubringen. Aber
ja, das schaffst du trotzdem. Ja, sehe ich
allerdings auch so.
Ja, ja. Ja.
Ach, das schaffst du.
Jetzt bin ich wirklich gespannt. Komm,
nee, dadurch, dass ich das halt ein bisschen in der letzten Saison mitbekommen habe, da war eben auch diese Situation, dass der Trainer komplett die Kabine verloren hat. Also, dass wirklich alle gesagt haben, es ist eine totale Katastrophe. Und dass halt auch noch ein Trainer quasi vom alten Schlag, wie man immer so schön sagt, dann gewesen ist. Also der sozusagen Disziplin einfordert und Härte und bla. Und ja, man hat so ein bisschen das Gefühl, so langsam die Art und Weise, wie Trainer eine Mannschaft trainieren, kommt so langsam irgendwie im 21. Jahrhundert an.
Also willst du behaupten, dass Ede Geier höchstwahrscheinlich nicht mehr Trainer von Borussia Dortmund wird?
Aber muss man bei Kovac nicht einfach konstatieren, dir mal einen rosafarbenen Pulli um den Hals legen, macht aus dir noch keinen Münchner, ne? Leute, pass auf,
wir haben ja heute
wir haben ja heute keinen offiziellen Partner,
ja.
aber ich habe euch für diesen Werbeblock Geschenke mitgebracht.
Hass.
Der Onkel aus dem Westen hat was mitgebracht. Okay. Zum einen gibt es hier für euch, wenn man verstehen will, wie es dazu kommen konnte, dass 1999 noch das Viertelfinale in der Champions League, der erste FC Kaiserslautern, gegen Bayern München war. Und dass das 21 Jahre später ein Ding der Unmöglichkeit ist. Ja. Wenn man verstehen will, wie Katar gegen Katar spielen konnte jetzt im Finale. Gibt es ein Buch, das ich euch ans Herz lege? Es ist Samstag rausgekommen vom Kollegen von Johannes Ehrmann, früher mit mir bei Elf Freunde und beim Tagesspiegel. Er hat die Karriere und die Geschichte von Andy Buck aufgeschrieben. Geil. Andy Buck, genannt Turbo, so heißt auch das Buch im Tropenverlag.
Rechter Flügel, ne?
Genau, rechter Flügel, ist ähnlich wie Christian Gentner zweimal deutscher Meister geworden, ohne beim FC Bayern München gespielt zu haben, nämlich unter
ich glaube Kaiserslautern.
Ja, mit 98, der Aufstieg.
Und ist er dann sogar 2007
Meister geworden? Nein. 1992, erster gesamtdeutscher Meister mit dem VfB Stuttgart.
Ach, Stuttgart. Es war Stuttgart nicht 2007, sondern...
Und Andy Buck stand auf dem Platz in der ersten Champions-League-Saison, die Rudi Völler ja mit Olympique Marseille gewonnen hat, und hat dann gesehen, in all den Jahren, und darum geht's, es ist jetzt nicht nur eine Autobiografie, wo er erzählt, wie es war, sondern wie sich der Fußball zu dem verändert hat, was es heute ist. Also es war ganz schön, mein Freund, der Philosoph Wolfram Eilenberger, hat dieses Buch gelesen, hat vorgeschlagen, es zu nennen, wie die Bundesliga ihren schnellsten Spieler abhing.
Ja.
Und so ein bisschen geht es darum. Es geht darum, wie sich der Fußball verändert hat. Und Johannes Ehrmann hat diese Geschichte aufgeschrieben, wo sich ein Ex-Profi aus dem Innern heraus, einer, der am Anfang unter Daum und Rehhagel gespielt hat und am Ende unter Rangnick, der noch mit Libero angefangen hat und am Ende in der Viererkette stand und seine Karriere unter Klopp in Mainz beendet hat, wie der die Veränderung des Fußballs.
Das ist interessant.
Ganz toll. Und wie gesagt, Wolfram Eilenberger sagt, Johannes Ehrmann erzählt diese Geschichte, als wären es die letzten zwei Minuten Bayern gegen ManU ein Thriller.
Oh, toll.
Und jeder von euch, ich gucke jetzt hier mal in die Widmung, das ist für Mike.
Ach, da freue ich mich
auch
sehr.
Vielen Dank. Also Turbo, seit Samstag im Tropenverlag und am Freitag.
Wunderbar.
Große Premiere im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund mit Andy Buck und Johannes Ehrmann. Es ist wirklich sehr, sehr, sehr interessant.
Das werde ich mir direkt durchlesen. Sobald ich mit den Nickel Boys durch bin, kommt dann die, statt Nickel Boys sind es dann die Pfennig-Fuchser.
Nein, aber es zeigt dir wirklich diesen Aufstieg der Spielerberater, die macht
Spiele.
Wenn du dann wirklich in Kaiserslautern warst und du warst in Stuttgart und von Daum über Rehhagel bis Rangnick und Klopp, du hast da wirklich, und es ist die Zeit, wo sich der Fußball zu dem verändert hat, was er ist.
Mein lieber Herr Vogelsang, möchte ich noch was sagen, wenn Andreas Buck, der unter mir noch deutscher Meister geworden ist, Aufstieg mit Lautern und dann Meisterschaft, wenn der da auspackt, die alte Fotze, dann lass den umbringen. Ich habe kein Mittel und Wege, wie ich den aus dem Weg räume. Das sag ich nochmal.
Und pass auf, und wenn wir jetzt schon über den Fußball sprechen, den wir lieben, gibt es jetzt noch ein Geschenk an euch?
Besser. Ja, ich bin mit dem Fahrrad hier. Wie soll ich das denn alles wegtransportieren?
Ich bin mit dem Zug heute Morgen um 6 aus Berlin gekommen. Nachdem du, Micky, damit angefangen hast, den VfL Bochum zu loben.
Das ist
und
richtig.
Mike gesagt hat, dass es eigentlich sein zweitliebster Verein nach St. Pauli ist und ich ja auch meine Bochum-Geschichten erzählt, hat der VfL gesagt, pass auf, dann müsst ihr aber auch alle das neue blaue Trikot bekommen.
Natürlich.
Und das haben sie mir nach Berlin geschickt. Und ich habe es jetzt mitgebracht. Es gibt für jeden eins ein blaues Trikot. Wir haben ja schon darüber gesprochen. Tim Kramer hat die Fotos gemacht. Der VfL Bochum gerade das aufregendste Trikot Deutschlands.
Ja.
Und es ist beflockt, weil wir ja drei Typen sind.
Ja.
Mit der Nummer 3.
Oh.
Hermann Gerland.
Ach, geil.
Jeder. So. Und es gibt noch einen Gruß. Den habe ich euch mitgebracht.
Ja.
Vom VfL Bochum dazu. Den spiele ich mal kurz ein. Ihr könnt ja raten, wer es ist.
Hallo ihr drei, jetzt habt ihr mal ein ordentliches Trikot in der Hand. VfL-Trikot ist nagelneu. Wir wollen hoffen, dass euch das gefällt. Das Besondere ist noch dran, ihr habt hinten einen Namen drauf, Hermann Gerland, der auch Bochumer ist, aber leider ausgewandert ist nach München.
Also eindeutig ist es schon mal jemand, der aus dem Ruhrgebiet kommt.
Genau.
Ist es Atalamek?
Es ist Atalamek.
Ach geil.
Mit besten Grüßen und geil. Vor allen Dingen deswegen ja so aktuell, weil Hermann Gerland ja gerade wieder die Champions League gewonnen hat. Und in Bochum sind sie unglaublich stolz, weil sie mit Martip letzte Saison schon die Champions League gewinnen konnten. Und jetzt mit Goretzka und Gerland auch. Aber wenn jetzt die Schalke auch noch anfangen zu zählen, haben wir wahrscheinlich ein Problem.
Oh, dann wird's natürlich
extrem. Nee, also liebe Grüße aus Bochum. Für jeden ein Trikot. Wir gucken gleich mal, wer da was nimmt. Es sind auch alle Größen verfügbar.
Wunderbar.
Also,
Aber da freue ich mich aber wirklich
ja, sehr. Ja, weil das auch, es ist vor allen Dingen auch noch nicht klar, das ist jetzt, kann man als Gag nochmal dazu sagen, es gibt ja ein dunkelblaues und ein hellblaues und es ist noch nicht klar, das ist noch ein Geheimnis, welches Trikot das Auswärts- und welches das Heimtrikot wird. Lustig. Das werden wir dann in einer der zukünftigen
Sendungen besprechen. Also vielen Dank, lieber VfL Bochum, vielen Dank auch lieber Atta Lamek. übrigens Atta, ne? Das Atta Lamek, das ist, glaube ich, es gibt keinen Spitznamen auf der Welt, der so sehr die Seele des Ruhrgebiets verkörpert wie Atta Lamek. Weil da ist alles drin.
Ja, ja.
Da ist der ganze Sprachwitz drin, die auch dieses Ungerührte, ganz toll. Vor allen Dingen sehr schön, dass ich das Dunkelblaue jetzt, weil das wollte ich mir nämlich noch kaufen, das Hellblaue habe ich ja, das Flutlichtblaue,
genau,
habe ich ja bereits geschenkt bekommen. Das Dunkelblaue wollte ich mir eigentlich kaufen.
Wusstet ihr eigentlich, dass im Ruhrstadion auf den Säulen unten, zwischen den Imbissen und unter den Tribünen, die ganzen alten Legenden, wie quasi Säulenheilige.
Ja, ja, das geht. Ich war.
Ganz großartig. Ja, also da ist Kunst am Bau mal sinnvoll genutzt
worden. Ich war im, ich glaube, war es im November letzten Jahr? Das war nicht in diesem, das war im letzten Jahr, war ich für eine kleine Aktion zugunsten des Ruhrgebiets, war ich im VfL-Stadion. Da habe ich das gesehen. Da war ich auch das erste Mal wieder im VfL Bochum-Stadion seit 2011, als ich mit meinem Bruder die Relegation geschaut habe, als Gladbach mit einem gewissen Lucien Favre noch den Kopf aus der Schlinge gezogen hat. Das war.
Aber ich finde das immer so geil, weil die Bochum ja auch erzählt haben, ja, und dann ist der Martip und hat die Champions League geholt und diese Verbundenheit. Und natürlich musste der andererseits ein bisschen von Bochum entfernt, ein paar Kilometer, blutet natürlich den Schalkern. Den ja, muss klar. Ja. Also ja, ich habe heute Morgen gelesen, sie wollen jetzt Sead Kolasinac zurückholen. Also so ein bisschen noch diesen Spirit aus der eigenen, naja, so richtig Schmiede ist es ja nicht. Die kommen ja alle meist vom VfB Stuttgart und sind genau die Jugend von Schalke. Aber so das mal zurückzuholen, was man verloren hat. Aber wenn du überlegst, es standen am Ende, glaube ich, 5 Ex-Schalker im Champions-League-Finale. Ne?
Ja,
das ist ja auch so eine komplett irre Zahl.
Ja,
mehr übrigens als Dortmunder.
Ja, ja, die aktuelle Situation des FC Schalke, die können wir demnächst auch nochmal besprechen, aber als ich diese
wir kommen nicht drum rum.
Kolasinac-Meldung hörte oder las, da war mein erster Gedanke, und das ist, glaube ich, auch leider das Realistische, warum sollte er? Also, weil sie diese Gehaltsobergrenze haben und andererseits die sportliche Perspektive ja nun auch nicht gerade rosig ist und, glaube ich, es kaum einen Verein derzeit gibt, bei dem so unklar ist, wo die Reise hingeht. Und diese Faktoren zusammenzählend, dachte ich, warum sollte jemand jetzt von Arsenal dorthin gehen? Ja, also ich wünsche denen wirklich nur alles Gute. Ja. Selbst als Dortmunder denke ich, wäre doch toll, wenn es einen Ruhrgebietsverein gäbe, wie den FC Schalke, der oben ins Regal greifen kann. Nur es gibt derzeit ganz wenig Faktoren, die das in irgendeiner Art und Weise begünstigen können.
Ich glaube aber, dieser Transfer wäre so der erste Teil einer von langer Hand geplanten Schamoffensive, um mal wieder nach diesem Ganzen, was passiert ist, um den Verein näher am Volk zu sein. Weil so könnte es passieren, dass mal wieder ein Seat am Trainingsplatz parkt.
Oh, der Riesenaufbau. das würde ich gerne noch loswerden. Also, Werbung ist es nicht. Es ist in dem Sinne ein freundschaftlicher Hinweis. Und zwar ist es ja so, dass der ein oder andere wird es mitbekommen haben. Es ist das Corona-Jahr. Covid-19 betrifft uns alle, nicht nur den Fußball, sondern auch Organisationen wie zum Beispiel Viva Con Aqua, die auch in ihren Aktionen natürlich sehr, sehr stark unter dem Virus, unter den Beschränkungen leiden. Und deshalb weise ich sehr gerne darauf hin, dass Wasser, sauberes Wasser, Trinkwasser natürlich genauso wichtig ist wie in all den Jahren davor und danach. Und dass man sich als einfacher Bürger sehr einfach der guten Sache widmen kann. Also jeder kann Teil der Viva Con Aqua Family sein und sauberes Trinkwasser unterstützen. Als Fördermitglied geht das schon ab 5 € im Monat. Einfach auf www.waterisahumanright.de gehen, in wenigen Schritten Mitglied werden und ganz einfach Menschen weltweit unterstützen. Es war nie wichtiger. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass das eine gute Sache ist. Und der Einsatz ist gering, der Ertrag ist sehr hoch. Und ja, das noch eben hinten rangestellt.
Wie doll die Zeiten das Leben beeinflussen, den Fußball beeinflussen. Malaga, wir erinnern uns ja noch.
Mittlerweile Zweitligist.
Zweitligist in Spanien. Wir erinnern uns an Tele Santana.
Ja.
Und dieses unglaubliche Spiel in der Wahnsinn. In der Champions League auf dem Weg zum Finale 2013, ne?
Richtig,
genau. Ja. Hat wegen Corona alle Spieler entlassen müssen,
Wahnsinn,
ne? Um neu aufzubauen, weil man sich finanziell nicht mehr leisten kann, die Truppe beieinander zu halten. Also insofern das nochmal gerade mit aufgenommen. Es ist einfach Wahnsinn, was es für Zeiten gibt und wahrscheinlich auch Wahnsinn, wenn man sich dann den Bogen wieder in Richtung FC Bayern, Katar und eben andere Dinge im Fußball spannt.
Darf ich jetzt endlich sagen, Corona ist ein Brennglas. Ein Satz, der
endlich. Sie hören jetzt live aus dem Feuilleton, genau. Micky Beisenherz.
Ein Satz, den man in diesem Jahr viel zu selten gehört hat. Corona ist ein Brennglas, wenn man ehrlicherweise ist, wenn man sich so diverse Aussagen anguckt, ist Corona eher ein Schnapsglas. Aber das ist meine persönliche Meinung.
Das ist ein Kasper-Zitat.
So. Aber es wird natürlich etwas sein, was den Fußball sehr, sehr stark verändern wird, weil natürlich die Schere auch hier.
Dem BVB fehlen auch 45 Millionen.
Ja.
So.
Oh. Ja. Und das wird natürlich die Schere, die Bayern bekommen jetzt nochmal wahrscheinlich 100 überwiesen durch Champions League Sieg und Teilnahme und weiß der Henker was.
Und es aber ich glaube, dass es eher bestehende, Hierarchien zementieren wird.
Genau.
Also das, was ist, also nochmal, gerade weil ich es in Turbo dann auch nochmal gelesen habe, 99 hat, glaube ich, in der Gruppenphase Kaiserslautern gegen Helsinki gespielt. Und es ist jetzt auch nicht 50 Jahre her. So.
Ja,
und
das, aber das gefühlt ist es
Dinge, 50 Jahre. Also der elitäre Club, der da funktioniert. Und ich glaube, man hat es gesehen, es kommt gar nicht mehr darauf an, ob da Zuschauer sind. The show must go on. Und das tut sie. Und es funktioniert trotzdem.
Für Kalle Rummenigge war es doch das größte Spektakel, das er jemals erlebt hat. Und das muss man, also was ja offensichtlich...
Gab es eine Uhr?
da komme ich gleich noch kurz an. Ich muss leider wirklich los, aber das größte Spektakel, das er je erlebt hat, was natürlich auch nochmal sehr deutlich aufzeigt, wie wichtig ihm die Fans sind.
aber Kalle Rummenigge ist doch dieser alte Mafioso, er ist doch letztendlich der Soziopathe von München.
Ey. So, naja, aber das ist, auf Kalle komme ich gleich noch auf Karl-Heinz, auf meinen alten Freundin Karl-Heinz. Übrigens sehr schade. Ich hätte mich so gefreut, wenn ich mal einmal im Rahmen von MML Witze hätte machen dürfen über Juan Bernat, der bei uns einen Scheißdreck gespielt hat. Und die Champions League alleine fast. Wir mussten es alles ausgleichen, die Scheiße von Juan Bernat.
Der spricht
Bernat.
Den aber wie Hurenbock aus, ne?
Juan Bernat. Ja? Und jetzt ist es so schade. Ich habe so viele Witze mir zurechtgelegt. Wenn ich jetzt im Champions-League-Finale, wenn der Hurenbenat vielleicht gegen uns getroffen hätte. Aber ist ja alles gar nicht, deswegen kann ich es komplett vergessen. Es lohnt sich auch überhaupt nicht, dann weiter darüber zu reden.
Waren Sie nicht derjenige, der dem Boateng empfohlen, freundschaftlich...
Ein guter Freund, möchte ich dem Jerome Boateng möchte ich empfehlen, vielleicht, ob es nicht besser wäre, den Verein zu verlassen. Ja?
Es ist unfassbar. Größter Erfolg nach fast dreieinhalb Jahren MML. Das Bild von Boateng mit dem Henkelpott und darüber das Zitat von Uli H., dem Visionär, ist unser mit Abstand erfolgreichster Tweet in der langen Geschichte von MML auf Twitter.
Siehst du? Ja. Also, bitte. So,
Sie haben alles richtig gemacht.
Daraus machen wir uns einen Tweet, sagt
Aber es bleibt, mein Gott, aber ich das alles erleben muss. Aber das, was auf jeden Fall als Resümee bleibt, ist auch, dass zum Erreichen sportlichen Erfolges und zum Generieren spektakulärer Fußballereignisse, dass da der Fan doch im Stadion teilweise eher stört. Das muss man einfach sagen. Also nach dem, was wir spielerisch da erlebt haben in den Stadien, was da für ein Festival abgebrannt wurde, da haben offensichtlich Fans in den letzten Jahren maßgeblich gestört, abgelenkt vom Fußball. Denn jetzt ist es ja, also schlechter ist der Fußball nicht geworden, seitdem die Fans nicht mehr im Stadion sind, muss man sagen. Was Kalle Rummenigge angeht übrigens, geht die mehr, das sind ja nur unbestätigte Gerüchte, die ich aber gerne in Umlauf bringe, dass Kalle Rummenigge über die größte private Rolex-Sammlung der Welt verfügt. Ist jetzt, man blickt jetzt nicht in erstaunte Gesichter, weil es ist jetzt nicht so, dass man sagt, das hätte ich ja von dem nie erwartet, aber das ist angeblich die größte private Rolex-Sammlung der Welt ist. Ich kann jetzt leider...
Das wundert mich nicht, die Bayern haben ja auch mit der Flickflack auf die Gegner geschossen.
So, mir reicht's jetzt. So, jetzt ist
Rolex-Kalle. Jetzt machen, was ihr wollt.
Wirklich. Also, ne? Jetzt kommt ja auch noch so versteckte Uhrenwerbung. Also ich bin, deswegen mache ich lieber auf dem Zenit, mache ich jetzt Schluss. Ich muss fahr zurück in meine Glashütte und werde dann da schönes Ei warten als Omega-Mann hier in unserer Gruppe. Ne? Omega-Männchen. Das reizt mir auch wirklich. So, ne? So, das war's bei Fußball IWC.
Ja.
So.
Nee, ihr grüßt die Langer und die Söhne.
Geht ihr mir auf den Zeiger, ihr Idioten.
Ich kenne leider nicht genügend Uhrenmarken, um das durchzuziehen, aber so.
Ich habe voll einen G-Shock gekriegt heute. Also.
hört bitte jetzt auf damit. Nicht, warum? Dass ihr noch euer Gesicht verliert.
Ja. Schön, dass du da warst, Micky.
Schön, dass ich Zeit gefunden hast. Ja.
Was die Hörer jetzt nicht sehen können,
Stunden
also Micky Beisenherz versucht jetzt alle Geschenke in seinem Hoodie vorne in dieser Känguru-Tasche seines Hoodies unterzubringen, in diesem Beutel, und hat gleichzeitig aber auch so eine, aus Berlin kennt man das, so eine ABC-Schützenmütze auf, so eine, damit man ihn auch sieht, wenn er jetzt ins neblige Wetter von Hamburg geht.
Ja, so sieht's nämlich aus.
War schön.
Vielen Dank für die Geschenke. Das,
genau.
Man nimmt ja manchmal solche Bücher entgegen und sagt, ja, das werde ich mal lesen. Dieses Buch werde ich sofort lesen, sobald ich in den nächsten 2-3 Tagen mit dem anderen durch bin, weil das sich wirklich wahnsinnig spannend an. Da habe ich voll Bock drauf.
Und vor allen Dingen richtig toll, worauf ich mich freue, nächste Woche Berlin-Premiere bei uns am Vereinsheim.
Ja.
Also am schönsten Fußballort der Welt, bei Berolina Mitte.
Besser geht's ja nicht.
Fantastisch.
Ich muss los.
Tschüss.
Ich muss ja Frau Rührei machen.
Grüße an die Frau.
Ja, richtig aus.
Vielen Dank an den VfL Bochum an dieser Stelle das tolle Trikot. Ja. Vielen Dank.
Das werde ich morgen, jetzt der Fuß hält ja offensichtlich, das werde ich morgen dann tragen beim Spiel.
Sehr gut.
Bin stolz. Damit dann die ganzen HSVer, mit denen ich da auf dem Platz bin, dann auch mal sehen.
Wie ein schönes Trikot aussieht.
Ja, wie so ein schönes Trikot von einem ehrlichen, guten Zweitligisten aussieht. Ne?
So, wollen wir dann machen? Oder willst du noch 2-3 Stunden weitermachen?
Ich weiß nicht. Über Max Kruse und den FC Schalke und Union und Fenerbahce reden wir nächste Woche.
Max Kruse, dann, der soll ja ein ganz dickes Ding haben.
Und vor allen Dingen, nächste Woche reden wir auch über das Interview mit Hövedes. Auf Wiedersehen.
Schöne Woche.
Tschüss.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.